Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Dann erlaube ich mir als Mitherausgeber dieses Buchs, dieser Lebenserinnerungen von Willy Bernheim, was tue ich eigentlich in Meknes, mal den Anfang vorzulesen. Das war also die letzte Nacht. Der Abschluss von 25 Monaten Gefängnis. Ich lag auf einer Pritsche in einem kleinen, nackten Raum und wartete auf den Moment, an dem ich um 4 Uhr früh entlassen werden sollte. Ich erinnere mich noch deutlich, dass ich keine großartige Freude oder Sensation über meine bevorstehende Befreiung empfand, eigentlich nur froh war, dass ich die letzte und schwerste Klippe des Abtransports in das Konzentrationslager Dachau umschifft hatte. Es war nämlich üblich, dass die meisten Strafgefangenen, vor allem Juden und auch politisch links eingestellte Menschen, zwangsläufig im Anschluss an die kleinsten Strafen in ein Konzentrationslager überführt wurden, da man es der arischen Bevölkerung schlechterdings nicht zumuten konnte, wie die Diktion lautete, dieselbe Luft einzuatmen wie vorbestrafte Untermenschen. Ich konnte nicht schlafen und mein Leben zog an mir vorbei, angefangen von meiner frühesten Kindheit. Ich sah mein Elternhaus. Ich sah die Ehe zwischen einer weichen, sensiblen Frau, der ich wohl mein geistiges und charakterliches Erbe verdankte, und einem braven, unkomplizierten Vater. Wir lebten immer in geräumigen, bürgerlichen Wohnungen. Der finanzielle Hintergrund war eine kleine Fabrik, gegründet von meinem Großvater. Ich erinnere mich an die Spiele mit meinen 2 Brüdern und Vettern, an die Volksschule, das Gymnasium, die ersten Flirts, unsere Sommerfrischen, meist in der Schweiz, wie das damals Mode war, kurz an das gleichmäßige und von keiner Erschütterung getrübte Leben einer israelitischen Familie in Deutschland vor dem Ersten Weltkriege. Den Begriff bzw. den Namen Juden gab es damals nicht. Höchstens, wenn uns irgendein Schulkamerad, der bei einem Streit den Kürzeren zog, in seiner Wut Saujud nachrief. Wären wir 3 Buben nicht zwangsweise in die Synagoge zu gehen veranlasst worden, bei uns zu Hause hätten wir keinerlei Eindrücke des Judentums empfangen. Ja, und wie es nun diesem Willy Bernheim aus Augsburg ergangen ist, verrät uns seine Autobiografie, ein Ego-Dokument, wie man das heute nennt. Er hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, allerdings nicht als Opfer, wie so viele Juden, sondern ihm ist es gelungen, in der französischen Armee als Befreier Frankreichs und auch Deutschlands zu agieren. Und da will ich Ihnen abschließend noch den Schluss des Ganzen vorlesen. Und darf sagen, die große Schlussapotheose bei der Siegesparade über die Champs-Élysées. Am 17. Nachmittags kamen wir in die Nähe von Versailles, wo wir übernachteten. Früh 8 Uhr fuhren wir zu unserem Standplatz auf der Avenue de Grande Armée. Bei der Parade war vorgesehen, dass die Fußtruppen die Spitze bildeten, anschließend die 2. Panzerdivision und hinter ihr die Einheiten der 1. Armee defilieren sollten. Der Rahmen, in dem die Paraden in Paris stattfinden, ist einzigartig. Ich war am 14. Juli 1939 als Zuschauer auf den Champs-Élysées und wusste genau, welch großartigen Eindruck es macht, wenn hinter dem Triumphbogen die heraufziehenden Truppen sich teilen, um sich vor dem Triumphbogen wieder zu vereinigen, um gegen den tiefer gelegenen Place de la Concorde zu marschieren. Gegen 22:30 Uhr setzte sich die vor uns liegende Panzerkolonne in Bewegung und Abstand haltend begannen wir anzurollen. Voraus die Offiziere in den Jeeps und 10 Meter hinter ihnen ausgerichtet in einer Linie jeweils 10 Wagen. Als nun die Division Leclerc mit ihrem General an der Spitze auf den Champs-Élysées erschien, steigerte sich die Begeisterung der Pariser zu einem wahrhaften Orkan. Plötzlich begann über uns die Parade der Luftwaffe. Maschinen aller Art, vom einzelnen kleinen Kampfflugzeug bis zur geschlossenen Formation schwerer und schwerster Bomber, dröhnten über unseren Köpfen. Schließlich rasten 9 Jagdmaschinen über uns hinweg. Aus Düsen stießen je 3 blauen, weißen und roten Nebel aus, der als Trikolore über uns schwebte. Und so fuhr ich unter einem blau-weiß-roten Himmel, begleitet von dem frenetischen Applaus der unübersehbaren Menge zum Place de la Concorde. So endet: Was tue ich eigentlich in Meknes, ein Augsburger Jude als französischer Soldat im Zweiten Weltkrieg? Herausgegeben unter anderem vom Enkel Willi Bernheim.
Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Willkommen bei der 218. Folge unserer Reihe Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast ist Klaus Wolf. Er lehrt bayerische Literaturgeschichte an der Universität Augsburg. Er leitet Bayerns einziges Literaturschloss im schwäbischen Edelstetten. Und außerdem ist er Vorsitzender der Synagogenstiftung Ichenhausen. Und noch so manches andere. Kommen wir vielleicht noch drauf. Sein Buch heißt »Was tue ich eigentlich in Meknes? Ein Augsburger Jude als französischer Soldat im Zweiten Weltkrieg«. Das Buch erzählt von Anfang an eine Geschichte, die moderne junge Menschen kennen sollten. Nicht um der Geschichte willen, der eigentlichen Geschichte, sondern um menschlich und Unmenschlichkeit jener Zeit kennenzulernen und zu verstehen, dass es viel zu leicht wieder geschehen kann, so oder in ähnlicher Weise. Wir dürfen gespannt sein, was wir von dem Herausgeber des Buches über seinen Autoren, die Umstände, die zu seiner Niederschrift, aber auch zu seiner Veröffentlichung führten. Was bedeutet es ihm und wofür steht dieser Augsburger Jude mit seinem Schicksal? Lieber Herr Wolf, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute wieder in meine Sendung gekommen sind und dass wir hier im gläsernen Studio sitzen können. Es regnet zwar, aber wir können trotzdem nach draußen sehen und von unten draußen kann man uns sehen. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, womit fängt man bei einem solchen Buch an? Vielleicht mit der letzten Szene und einem Eindruck, den ich in Erinnerung habe. Nämlich, mein Vater erzählte sehr, sehr zurückhaltend von dem Einmarsch der Deutschen in Paris. Hatte wenig zu tun mit Tricolore, hatte viel damit zu tun, dass er so ein bisschen Französisch da gelernt hat im Krieg offensichtlich. Aber er war immer sehr, sehr zurückhaltend. Ich war damals irgendwie zu dumm zu fragen. Oder ich mochte es nicht, oder ich weiß es gar nicht so sehr. Ich finde, deshalb ist es so wichtig, dass wir das tun heutzutage, damit nicht diese Dinge gleich wieder passieren oder womöglich in ähnlicher Weise passieren können. Also das wollte ich da erstmal loswerden, weil mein Vater war Sanitäter, das weiß ich wohl, aber viel mehr weiß ich auch schon nicht mehr. Denn mein Jahrgang war, da wurde mit den Eltern nicht drüber gesprochen, tatsächlich. Und das ist extrem schade. Aber naja, wir haben uns schon öfter mal gesehen. Wir kennen uns also schon eine ganze Weile, einige Jahre jetzt, lieber Herr Wolf. Und ich sag nur, ich nenne mal so 1, 2, 3 Themen, die wir schon zusammen gemacht haben. Das ist interessant, nämlich Ludwig Thoma zwischen Stammtisch und Erotik. Das war etwas, was ich sehr interessant fand. Dann Ludwig Ganghofer, Sonderheft, 100. Todestag, Schwäbisch geschwätzt, nicht bohrisch grät. Man verzeihe mir mein schlechtes
Bayerisch. Ja, Schwäbisch geschwätzt, nicht bohrisch grät. Entscheidend, ja. Entschuldigen Sie, dass ich als Native Speaker
hier Ich wollte gerade die Entschuldigung als Niedersachse anbringen, dass ich mein Bestes getan habe.
Sie haben
sich
redlich bemüht.
Ja? Und Sie haben natürlich völlig recht. Dafür kommt als nächstes Gesundheit schwarz auf weiß. Rafi Judenbub, da sind wir dann schon weiter in diese Richtung, die wir heute bearbeiten wollen. Dann haben wir das Telito-Projekt zusammen gemacht, Tegernseer Literaturen. Vielleicht sind Sie so nett und weil das auch wichtig ist, denke ich mal, auch in der Gegend richtig ist, können Sie kurz sagen, was das war, dieses Telito?
Also Tegernseer Literaturen, abgekürzt Telito, war zunächst mal ein Drittmittelprojekt. Das ist ja heutzutage die heilige Kuh an den Universitäten. Also das Bundeslandwirtschaftsministerium hat uns Geld gegeben, damit wir 12 literarische Touren um den Tegernsee herum entwickeln. Also Sie kommen hin, da finden Sie ein großes Schild und da ist der Name beispielsweise Tegernseer Ludus de Antichristo, Tegernseer Spiel vom Antichrist. Sie haben einen QR-Code, den nehmen Sie mit Ihrem Handy auf und bekommen dann Infos über eines der ältesten deutschen Schauspiele aus der Stauferzeit, aufgeführt ursprünglich in der Tegernseer Klosterkirche. Und so sind wir vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert gegangen und haben 12 literarische Wanderungen entwickelt. Also Sie marschieren um den Tegernsee auf flachen oder steilen Wegen und hören Podcasts oder sehen Bilder, werden literarisch in schönster Landschaft belehrt. Genau, und das kommt ganz gut an dort. Also es wird über die Tegernseer Tal Tourismus GmbH mittlerweile vermarktet. Und ich habe auch schon eine Führung oder eine Schulung für Gästeführer gemacht, und damit die das den Leuten noch weiter nahe bringen. Und es scheint mir eine zeitgemäße Form auch eines kulturellen Tourismus zu sein. Gerade eine Gegend, die über Overtourism klagt. Und dadurch will man ein bisschen ein anspruchsvolleres Publikum auch gewinnen, die sich ein bisschen für die Geschichte der Region interessiert. Das war so ein damals so eine Art Pilotprojekt, wie man eigentlich als Germanist auch etwas touristisch Sinnvolles tun kann.
Und da könnte man jetzt denken, dass ich einfach nur die Berichterstattung gemacht habe hier mit unserem Radio. Nein, seitdem bezeichnen mich böse Menschen oder gute Menschen, je nachdem, als The Voice of Tegernsee. Weil ich habe sozusagen all das, was da erarbeitet wurde, vertont. Und wann immer jetzt arme Menschen irgendwo, was ich glaube, man muss, glaube ich, das bezahlen, Geld reinstecken, um das mit dem Handy dann hören zu können, dann schwätze ich Ihnen als Niedersachser, Sachse alles vor, was die bayerischen Autoren und was weiß ich, wer alles dort
Gäste
gemacht hat.
Gäste kommen ja auch aus Niedersachsen zum Beispiel. Also insofern ist
die
das
hören dann
also
heimisches Idiom.
Gut gemacht,
also
ja,
insofern
genau.
Ist das genau richtig. Aber das war ein tolles Projekt, hat mir viel Spaß gemacht und wir können ja den nächsten See nehmen, vielleicht jetzt demnächst mal wieder. Warum nicht?
Ich lade der Fortsetzung im Allgäu.
Im Allgäu, ja. Da kenne ich mich auch nicht aus. Dann passt das gut.
Das ist auch schön.
Okay, ja, dann haben wir noch was gehabt, nämlich heute Hirsel. Ich hoffe, das ist einigermaßen ausgesprochen. Das war ein Theaterstück, das ich auch mit aufnehmen durfte. Digilabs, das ist etwas, was Sie wirklich neu ins Leben gerufen haben. Und vielleicht können Sie uns darüber noch ein bisschen was erzählen.
Ja, vielleicht mal zunächst zum Hirsel. Das ist ein Theaterstück, das ich zusammen mit Dr. Sebastian Seidel vom Ensemble in Augsburg entwickelt habe. Also ich habe über den Hirsel, den bayerischen Robin Hood, geforscht, der im späten 18. Jahrhundert vor allem in Schwaben sein Unwesen trieb. Da war ja alle 10 Kilometer eine neue Grenze. Der hat in einem beim Fürstbischof gewildert und ging dann einfach ein paar Kilometer weiter und war dann im Fürststift Kempten oder auf dem Territorium der Reichsstadt Augsburg und konnte so jahrelang seine Wilderei betreiben. Und das Wild hat er den armen Bauern geschenkt, also eine Art Robin Hood, der am Ende dann doch gefangen wurde. Und er war Vorbild für Schillers Räuber. Also es gab eine riesige publizistische Welle um diesen Hirsel, das über die Buchmesse in Frankfurt und Leipzig vertrieben wurde. Und das hat dann auch Schiller gelesen und ist inspiriert worden zu seinem berühmten Räuberstück. Genau. Und die nächste Frage war...
DigiLab.
Genau. Der DigiLab, digitaler Literaturatlas von Bayerisch Schwaben in Zusammenarbeit mit dem Literaturportal Bayern. Also mir ist ganz klar, und auch wenn ich meine Studierenden anschaue, Bücher werden nicht mehr so viel gelesen, aber Leute gucken gerne auf ihr Handy. Und also muss man Literatur heutzutage smartphone-affin vermitteln. Und da braucht man einen guten Partner, das ist das Literaturportal Bayern der Bayerischen Staatsbibliothek. Und da finden Sie immer auch eine Bayern-Karte. Und wenn Sie jetzt da heute die Karte angucken, finden Sie ganz viele Einträge ganz im Südwesten von Bayern. Das sind nämlich die Landkreise des Allgäus, die unter meiner Leitung an der Universität Augsburg erarbeitet wurden. Und da können Sie eben anklicken zu jedem Ort und Sie bekommen Dichterinnen und Dichter vom Mittelalter bis zur Gegenwart in Hochsprache und Mundart. Und mein Ziel ist es, bis zu meiner Pensionierung ganz Bayern sozusagen digital erfasst zu haben, sodass wir die bayerische Literaturgeschichte als Kartenwerk smartphonefähig nachvollziehen können. Und vor Ort soll es dann häufiger so etwas wie Teleto, wie so Literaturen auch im Gelände geben. Also das ist mein Ziel, eine digitale, kartografische Erfassung der Literaturgeschichte Bayerns. Eine solche habe ich übrigens auch geschrieben. Auch die haben wir schon mal als Thema in Ihrer Sendung gehabt, meine bayerische Literaturgeschichte im Beck Verlag. Genau. Das war jetzt der Werbeblock Ende, sorry.
Na, nicht ganz. Jetzt etwas noch, da, was dann hinzukommt, ist, es hört sich so ein bisschen an wie Literaturgeschichte, könnte man so kommen. Naja, das sind schon verstorbene Autoren und so weiter. Sie sind natürlich dabei, aber da ist sogar unser Radio drin und sogar ich als Autor bin drin. Also es ist durchaus auch kleine, unbedeutende Menschen, die aber sich schreibend in Bayern bewegen durften da rein. Und ich finde das ganz schön.
Nee, wir wollen eben nicht nur den Club der toten Dichter haben, sondern eben auch die Dichterinnen und auch die lebendige Szene bis hin zur Szene des Poetry Slams.
Ja, und wenn ich mir jetzt so überlege, ich meine, ich war auch lange an der Uni, insofern frage ich jetzt etwas vielleicht ein bisschen Ungewöhnliches, aber Sie sind in Augsburg und wenn ich mir die Themen ansehe, die Sie so bearbeitet haben und vor allen Dingen die Gebiete, also ich meine jetzt gar nicht so die Inhalte, sondern eher auf welchen Gebieten Sie sich tummeln, können Sie eigentlich in Augsburg machen, was Sie wollen?
Also grundsätzlich haben wir in ganz Deutschland die Freiheit von Forschung und Lehre. Also insofern, deutscher Professor hat sowas wie Narrenfreiheit, ja, im weiteren Sinne. Natürlich muss ich schon auch Staatsexamensthemen stellen. Ich muss auch entsprechende Examenskolloquien und so weiter anbieten. Also vor allem für die Studentinnen und Studenten des Lehramts. Aber wir haben ja auch Bachelor- und Masterleute. Und für die ist es wichtig, glaube ich, heutzutage, dass man denen auch Berufsperspektiven zeigt. Also ich zeige Ihnen eben, was es gibt an digitalen Möglichkeiten, dass es ein Literaturradio gibt, dass es einen Digilabs gibt und so weiter. Ich mache Ausstellungen mit denen, damit die eben auch in Museumspädagogik bestimmte Kompetenzen erwerben. Ja.
Also praktisch, bei Ihnen ist das sozusagen nicht einfach Selbstverwirklichung, sondern es ist ein Eckchen mehr. Das, ich meine, Selbstverwirklichung findet man bei manchem anderen Professor schon lange, aber das fand ich auch immer ganz gut, dass Sie eben die Menschen mitnehmen. Ich kenne ja auch einige Leute, die Sie tatsächlich mitnehmen, die dann auch was werden. Also es ist ja nicht so, dass es rein akademische Dinge sind oder sowas. Nee, ich finde das ganz, ganz
gut. Man hat auch, also bei aller akademischen Freiheit, finde ich, hat man als Professor auch die Verantwortung für die jungen Leute. Und das nehme ich schon ernst. Ja.
Nee, finde ich toll. Also das mag ich sehr. Und jetzt der letzte Punkt zu Ihnen, aber der musste einfach kommen. Als ich Sie für dieses Buch eingeladen habe, da gab es die jetzige Situation, in der wir uns befinden, nicht. Da waren Sie halt Mitglied im gleichen Verein wie ich auch in der Bayerischen Einigung, das wohl schon. Aber mittlerweile sind Sie mein Host. Also mit anderen Worten, er ist Präsident, der Professor Wolf ist Präsident der Bayerischen Einigung geworden. Und nur weil Sie gesagt haben, ich darf hier bleiben, darf ich hier bleiben. Also es hat sich schon geändert. Wie finden Sie es? Es ist noch nicht lange her, dass Sie gewählt wurden.
Ja, ich fühle mich im Moment noch mehr als Ghost als als Host, muss ich sagen. Also es ist noch ein bisschen unwirklich, weil die Neuwahl erst 2 Wochen vorüber ist. Aber ich das ist natürlich schon eine wichtige Aufgabe, die natürlich auch ähnliche Dinge macht, die ich bisher schon hatte, nämlich mich um Kultur und junge Leute zu kümmern im weiteren Sinne und unter einem bayerischen Schirm. Also im Endeffekt habe ich sozusagen jetzt meinen Wirkungskreis über Schwaben jetzt irgendwie auf ganz Bayern ein bisschen ausgedehnt. Das ist aber eine Aufgabe, die mir ja auch sehr viel Freude macht, muss ich sagen. Ja.
Na, ich freue mich auf jeden Fall auch, dass Sie mein Host sind.
Jetzt. Wir machen also weiter. Ja, so.
Wunderbar, genau. Wunderbar.
Gute Dinge werden immer beibehalten.
Wunderbar, das freut mich sehr. Mir macht es auch Spaß hier und es macht viel Freude. Und hier in Schwabing zu sein, ist einfach eine Bank für sich.
Es gibt schlimmere Schicksale.
Durchaus. Dieses Buch ist ja nicht einfach ein Buch, da hat sich jemand hingesetzt und hat es geschrieben, eingereicht bei einem Verlag und dann ist es erschienen. Nein, es ist ja eine eigene Geschichte. Vielleicht sind Sie so nett und können uns diese Geschichte mal erzählen. Es ist ja doch recht, ja, ich will nicht sagen abenteuerlich, aber doch zumindest ungewöhnlich.
Ja, hier stimmt es tatsächlich. Haben, Sua, Vater, Libelli, die Büchlein haben ihr eigenes Schicksal. Wie kam es zu diesem Buch, das ich mittlerweile doch für eines meiner liebsten Buchprojekte halte, also für eines der sinnvollsten auf alle Fälle? Es war im ehemaligen Kloster Irsee, das heute ein Bildungszentrum des Regierungsbezirks Schwaben ist. Und die haben so eine Akademie, nennt sich das, für Erwachsenenbildung, könnte man sagen. Und die haben mich mal eingeladen, ich sollte doch mal ein Wochenende gestalten über bayerische Literaturgeschichte. Dann habe ich eine solche geschrieben, habe gedacht, oh, ist schön, nehme ich meine Frau mit, machen wir ein bisschen Urlaub im schönen Allgäu. Also man wohnt da schön, in bester Landschaft, die Küche ist hervorragend. Und da habe ich eben so einen Kurs gehalten über bayerische Literaturgeschichte. Wir haben uns vorgearbeitet vom Mittelalter ja, bis ins 20. Jahrhundert. Und die letzte Sitzung war kurz vor 12 Uhr läuten am Sonntag. Ich habe mich schon gefreut auf das üppige Mittagsbuffet. Und dann habe ich ganz am Schluss erzählt, ja, und wichtig ist auch, Gegenwartsliteratur oder auch, dass es viele Ego-Dokumente über die jüngste deutsche und bayerische Geschichte gibt. Und ich glaube, dass es auf vielen Dachböden noch Aufzeichnungen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, also auch von Jüdinnen und Juden gibt, die bisher doch gar nicht publiziert sind. Und da kommt dann nach der letzten Sitzung das Ehepaar Bernheim auf mich zu, Michael Bernheim und seine Frau. Und sie muss ihn ein bisschen gedrängt haben. Und die sagten dann zu mir, ja, wir haben sowas. Ja. Also der Großvater hat Aufzeichnungen, ein Typoskript hinterlassen, die wären beinahe einem Umzug zum Opfer gefallen. Was soll man damit sowas machen? Da habe ich gesagt, sowas interessiert mich und sowas muss publiziert werden, weil er die Geschichtswissenschaft, die Zeitgeschichte in den letzten Jahren zunehmend auf sogenannte Ego-Dokumente Bezug nimmt, weil eben die Zeitzeugen nicht mehr da sind. Nicht? Also man kann keine Zeitzeugen mehr interviewen. Und dann habe ich gesagt, sowas muss publiziert werden. Wir sollten uns mal zusammensetzen. Nicht? Und das haben uns mehrmals an der Uni auch getroffen und da ist dann ein Editorenteam entstanden und auf meinen Rat hin, das haben wir uns an den lokalen Augsburger Wissner Verlag gewandt, mit dem ich seit vielen Jahren sehr gut zusammenarbeite. Und der ehemalige Lektor dort, Dr. Michael Friedrichs, hat sich bereit erklärt, die eigentliche editorische Arbeit des Typoskripts vorzunehmen, dass man natürlich kritisch edieren muss, kann ich dann später noch genauer erklären. Und so haben wir eben ein Buch gemacht, nicht? Einen Zeitzeugenbericht. Und mir bei der ersten Lektüre habe ich gleich gemerkt, das Ganze ist toll geschrieben. Nicht? Also dieser Willy Bernheim, der war gebildet. Das klingt wie so ein früher Thomas Mann. Also das klingt wie manche Passagen im Zauberberg, wie der das so schreibt. Also, oder auch wenn wir, ich habe ja diesen Schluss, diesen Triumphzug auf den Champs-Élysées beschrieben. Also das ist nicht irgendein sachlicher Bericht. Das hat jemand, hat das Erlebte literarisch stilisiert niedergelegt und sowas muss publiziert werden. So ging es los. Ja. Und dann hat dann doch fast ein Jahr gedauert, was aber für ein Buch sehr schnell ist. Und wir haben es auf den Markt gebracht.
Wollte ich sagen, das ist nicht sehr lang. Also vor allen Dingen, da war ja einiges an Arbeit zu leisten. Es ist ja, es war mit Schreibmaschine, wenn ich mich recht erinnere, genau. Mit Schreibmaschine und dann aber auf verschiedene Art und Weisen. Und letztendlich schon doch recht bearbeitungs.
Genau. Also getippt hat es der Willy Bernheim offenbar in Frankreich auf einer französischen Schreibmaschine, die kein Ä, Ö, Ü und kein scharfes S hatte. Ja? Also das heißt, das musste man normalisieren, nennt man das in der Editionswissenschaft. Zugleich waren da aber verschiedene Sprachschichten. Also neben dem eigenen Typoskript ist da immer wieder mal was durchgestrichen worden, überschrieben worden, präzisiert worden, teilweise wohl auch von einem Sohn noch was ergänzt worden. Also für mich ist wichtig, dass dieser Text zitierfähig ist. Der ist ja auch eine historische Quelle, eben für diese Division Leclerc, also etwaige Militärhistoriker in Frankreich oder in Deutschland, die über die Division Leclerc forschen, müssen eigentlich dieses Buch kennen als Quelle. Das kannte man bisher nicht. Ja? Oder wer wissen will, wie ging das eigentlich zu in der Reichskristallnacht in einem schwäbischen Ort wie Augsburg, da habe ich ja Dinge zum ersten Mal gelesen, die man vorher nicht so wusste. Die kannte ich überhaupt nicht und ich kenne mich schon ein bisschen aus mit der Geschichte meiner Heimat. Und das ist eine historische Quelle, die muss zitierfähig sein. Das heißt, ich muss all diese Änderungen und Textschichten dokumentieren. Das kann ich natürlich machen, indem ich das Faksimile habe und fotografiere. Und tatsächlich, das Buch wird auf Bavaricon digitalisiert sein. Ich habe da ein Digitalisierungsprojekt. Aber das will ja keiner lesen. Ja? Sondern man braucht einen lesefähigen Text, also einen Fließtext, der sich wie ein Roman liest. Und das haben wir eben dann mit Endnoten gemacht. Der Historiker blättert die Endnoten nach und kann hinten die Textschichten rekonstruieren. Es gibt auch als E-Book, da muss ich nur anklicken, dann habe ich sofort eben den den kritischen Apparat. Also ich habe jetzt hier beides, einen Lesetext, der zugleich historisch kritisch ist und damit wissenschaftlich zitierfähig.
Mhm. Also das ist mir, ich habe das auch gelesen, das wird ja auch deutlich klar gemacht in dem Buch. Ich möchte aber gleich mal inhaltlich, wir kommen sicherlich darauf nochmal zurück, aber inhaltlich darauf reingehen. Ich habe auch manches gelesen über die sogenannte Reichskristallnacht. Es ist anders, wie es hier beschrieben ist. Es ist sehr direkt, ohne verdammend zu sein, sondern, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Es kommt doch nicht lapidar daher, sondern es kommt so wahrhaftig daher.
Lakonisch bis ironisch, würde ich sagen.
Ja, ne?
Ja, das hat beide Ebenen.
Das ist richtig. Und an keiner Stelle aber so verbittert, sondern einfach berichtend. Und vielleicht können Sie da nochmal, das findet sich ja öfter wieder, dieser Ton.
Er ist betroffen, aber gleichzeitig schreibt er, ich bringe es wieder, mit Thomas Mannscher Ironie. Ja, also so würde ich das ein bisschen vergleichen. Also er ist absolut souverän, auch als Erzähler. Er stilisiert sich selbst auch zum Teil, auch in Distanz zu sich selbst, also es ist meisterlich erzählt. Es ist ein Tatsachenbericht, der aber keine langweilige historische Quelle ist, sondern absolut packend zu lesen, romanhaft.
Ja, aber gleichzeitig nicht auf irgendwelche Highlights hinsteuernd, wenn man in der Erzählung selbst, sondern die ergeben sich von allein.
Er erzählt auch einfach den soldatischen Alltag, nicht? Also wie das in der Grundausbildung läuft und so. Also wer selber gedient hat, kennt die Sachen. Also man findet sich das sehr schnell wieder. Also er spart auch nicht mit Details, aber das wird nie langweilig.
Es wird ja auch deutlich gesagt, dass er in den Ersten Weltkrieg gehen wollte. Freiwillig gemeldet und so weiter. Das heißt, bis zu dem, und das hat mich besonders beeindruckt, bis zu dem Moment, in dem das irgendwann mal umschlug, war er ja eher Deutscher als Jude auf jeden Fall.
Das waren die alle.
Das waren die alle.
Also
aber so deutlich habe ich das noch nie gelesen, tatsächlich, so klar.
Also viele haben auch ab 1933 ihren Pull de Mérite oder was es da alles gab, Ritterkreuz und so weiter, stolz getragen und dachten, sie sind von den Pogromen nicht betroffen, sondern der Hitler meint nur die Ostjuden. Mhm. Ja? Also das war ja ein fataler Irrtum. Oder auch wenn sie jetzt von Raphael Seligmann, Lauf, Ludwig Lauf lesen. Der schreibt, das war der Großvater, der da im Ersten Weltkrieg war, der da ganz stolz war, dass er also Offizier war und beim Heimaturlaub, also in der Uniform am Bahnhof Günzburg anlangte und dann mit der Kutsche abgeholt wurde und die Leute haben ihn bewundert angesehen. Das war das Bewusstsein, das waren die deutschen Juden waren die größten deutschen Patrioten. Mhm. Ja. Und das ist das Paradox und Hitler hat ein Weltbild bei vielen zerstört. Ja.
Das ist sicherlich das eine. Das andere ist aber auch, dass eben dadurch auch dividiert im Imperat letztendlich. Das heißt, auch dort wurden wieder Gruppen gebildet, die sich selbst gebildet haben und die eben nicht alle an einem Strang ziehen konnten, wollten und sich nicht verbunden fühlten mit den anderen Gruppen. Und deswegen kam es zu diesen riesigen Fehleinschätzungen wahrscheinlich auch. Also das hat mich schon sehr beeindruckt, das zu lesen. Und ich kam mir direkt vor, wie im Westen nichts Neues oder auch danach, als dann solche Sachen kamen wie, ja, ich war dann doch zu jung oder zu spät und hab die Front nur noch gehört, aber nicht mehr gesehen. Also dieses seltsame, das ich mir als Nachgeborener überhaupt nicht denken kann.
Also auch der frühe Brecht war ja kriegsbegeistert.
Ja, das ist mir sowas von fremd. Ja. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir sowas mal wieder gesagt bekommen.
Also Sie finden ja kaum einen Dichter anno 1914, der nicht in diese Kriegsbegeisterung mit eingestimmt ist. Also Hermann Hesse ist eigentlich der einzige von den Bekannten, der da nicht mitgemacht hat. Nicht? Also Thomas Mann, der hat ja gerade zu Propaganda gemacht. Er sprach vom Waffendienst mit Worten.
Ja, das ist also für mich jedenfalls ist das wie vom anderen Stern. Also das ist daran kann man aber auch gut sehen, in welcher Zeit ich geboren wurde und wo ich erwachsen worden bin. Ich kenne einen Liedermacher, der hat vor 20 Jahren, ja mittlerweile fast 20 Jahren, einen Song gehabt, der hatte den Refrain und 60 Jahre Frieden, das hält kein Mensch nicht aus. Ja, und ich habe da so oft drüber nachgedacht und vieles von dem, was wir da draußen gerade sehen, passt genau, ob das 60 Jahre, 70 Jahre, es würde eher schlimmer, ja sozusagen. Und die hatten ja seit 71 auch Frieden. Da haben wir auch nicht vergessen. Ja? Und wenn es dem Esel zu wohl wird, dann geht er aufs Eis, wenn ich mal so platte Dinge sagen darf. Aber das finde ich, das war am Anfang dieses Buches enorm wichtig. Das kommt rüber 1:1.
Ja. Er schafft es eben auch, in wenigen Strichen, in wenigen Szenen ein Zeitgefühl in Worte zu fassen. Das ist eine große Leistung.
Das ist es, auf jeden Fall. Und das geht ja auch weiter so. Also das ist ja an verschiedensten Stellen. Zwischendurch schildert er ja auch sein sich verstecken müssen und so weiter. Ohne, dass wir jetzt da vielleicht zu tief drauf einsteigen. Aber er hat das ganze Schicksal ja auch durchaus erlebt. Und er war ja dann zu der Zeit auch kein junger Mann mehr. Ja, also es war ja nicht ein Heißsporn oder sowas. Und trotzdem muss ja einfach seine gesamte Welt zusammengebrochen sein. Vielleicht können Sie noch ein bisschen was zu seinem Hintergrund sagen.
Ja, er lebte ein großbürgerliches Leben im Wohlstand, war Fabrikdirektor. Die Firma gab es übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg weiter und die Familie wurde zum Teil entschädigt und wieder eingesetzt. Also viele Augsburger kennen diese Fabrik bis heute, die Älteren. Ja, also das ist, also es gab teilweise ein bisschen Wiedergutmachung auch, nicht? Ja, und für ihn ist natürlich ein großer Kontrast, wenn man da auf einmal dann in der Fremdenlegion sitzt. Das war nach der Flucht nach Frankreich sein erstes Ziel. Und das ist ja eine der härtesten Ausbildungen und körperlich anspruchsvollsten Armeen, eine Elite-Armee und auch doch das durchzustehen, noch dazu in dem heißen afrikanischen Klima, ist eine ungeheure physische Leistung auch, die er da bewältigt hat. Ja, er floh ja nach Frankreich Und was macht man da eigentlich als Exilant? Das gab ja damals in Südfrankreich, in Sanary-sur-Mer, diesen berühmten Ort, wo die ganze deutsche Literatur war, nicht? Aber das war ein ziemlich klägliches Dasein. Also die lebten von der Hand in den Mund, kann man eben nachlesen. Also Thomas Mann, Brecht und die da alle zeitweilig waren, Heinrich Mann. Und er, was konnte er denn? Er war kein Literat und ja, also Fabrikdirektor, den hat man jetzt auch nicht gesucht. Und die Fremdenlegion bot halt eine Möglichkeit, als Ausländer Fuß zu fassen.
Ich habe das erste Mal davon gehört, aber das hätte ja vielleicht für viele Leute wirklich auch so ein letzter Ausweg sein können. Haben das viele Leute gemacht? Viele Juden, die aus Deutschland geflohen sind? Oder?
Viele waren es nicht. Interessanterweise waren es nach 45 auch SS-Angehörige und Waffen-SS-Angehörige, die dann zum Beispiel Indochina kämpften.
Richtig, ja, Indochina kam ja dann noch.
Also die haben dann für Frankreich gegen die Vietnamesen gekämpft. Ja.
Die Welt ist
verrückt. Also die Fremdenlegion nimmt jeden.
Ja, das ist, glaube ich, auch...
Aber man muss halt sich eignen auch dazu, nicht?
Ja, ja.
Also die
ja,
haben eine harte Auslese.
Verstehe ich. Da Sie jetzt gerade auch erzählt haben, die Schriftsteller, deutschen Schriftsteller, die auch in Frankreich gelandet sind, da spielte ja letztendlich Marseille eine große Rolle als Sprung in die USA. Es gibt gerade ein neues Buch in der Richtung. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben. Uwe Wittstock ist das. Der kommt irgendwie demnächst her. Der wird das vorstellen. Und da bin ich auch schon sehr gespannt. Also ich finde das immer ganz, ganz interessant, dass solche Dinge ineinander greifen, die ich da finde oder die mir Verlage empfehlen oder so etwas. Er war ja auch in Marseille dann eine Weile. War immer ganz klar, dass er nicht nach Amerika wollte? Ich weiß gar nicht, wie sah das überhaupt aus mit seinen Fremdsprachenkenntnissen?
Ich glaube, das hat sich einfach so ergeben, man muss ja von was leben, dass die Fremdenlegion halt eine gute Möglichkeit bot. Aus Amerika kommen sie ja nur rein, wenn jemand sie einlädt. Also man braucht ja Bürgen. Das hat ja auch, war ja auch für viele Juden das Todesurteil, dass sie eben niemand hatten, der in den USA für sie bürgte.
Verstehe. Aber so ähnlich war das ja mit der Schweiz auch.
Genau.
Dann
das Boot ist voll, hieß es in der Schweiz.
Ne? Und
also die Schweiz wollte es sich auch nicht mit dem Deutschen Reich verderben.
Ja, ja. Es ist für mich heute noch immer völlig unverständlich, gewisse Ressentiments gegen andere Menschen, gegen Bevölkerungsgruppen, die werden sich immer finden, egal wo auf der Welt. Aber ich komme nochmal zurück auf den Anfang, dieser plötzlich völlig frei laufende Hass, habe ich mir immer gedacht früher, das war Habsucht, ganz viel Habsucht. Also wenn die da aus der Wohnung gezerrt werden, dann ist die Wohnung leer und dann kann ich da wegschleppen, was ich will. Viel Habsucht, aber können ja nicht alle Menschen so gewesen sein.
Mein Götz Ali, der Historiker, erklärt ein bisschen den propagandistischen Erfolg der Nazis, weil also viele Deutsche auf einmal profitiert haben. Nicht?
Ja.
Also das ist eine große Plutokratie, man hat sich bereichert in Deutschland an den Juden und im Ausland an den Polen, Franzosen und so weiter. Ja, es war einfach eine große Bereicherung.
War das doch so ein starker Triebfeder?
Ich weiß es nicht, ob man das so deuten, ob das ausreicht als monokausale Erklärung, aber es erklärt einiges, würde ich sagen. Also das mit der Habsucht, das glaube ich insofern, wenn man sich ein bisschen die Geschichte der Judenverfolgungen anschaut, also beispielsweise die berühmten sogenannten Pestpogrome. Es gab auch Pestpogrome, wo gar keine Pest war. In Augsburg beispielsweise 1350 war keine Pest, aber man hat trotzdem die Juden verfolgt. Viele hatten Schulden. Es gab ja kein christliches Bankenwesen in dieser Zeit, die Fugger waren erst viel später.
Ja.
Und man hat sich da der Gläubiger entledigt. Und das kann man nachweisen, also das ist historisch, sind ganz viele Quellen da. Augsburg, Erfurt, Frankfurt am Main um 1350, immer das Gleiche. Man sucht irgendeinen Vorwand, tötet oder vertreibt die Juden und nimmt die Schuldbriefe an sich. Also, und solche, ja, Schuldtilgungen über ein Pogrom, die ziehen sich das ganze späte Mittelalter hindurch. Also daher kennt man das und genauso ist es auch abgelaufen ab 1933. Man hat sich einfach bereichert.
Auch die Beherrschenden, die ihre Kriege finanzieren ließen, durch vielfach durch Juden auch, die haben dann auf die Art und Weise wieder Tabula Rasa
gemacht. Oder Kaiser Karl IV. Hat ja das Judenregal, also an sich war der römisch-deutsche König zuständig für die Juden, sollte sie eigentlich beschützen oder Steuern bekommen. Kaiser Karl IV. War Klamm in der Kasse und hat das verhökert, so muss man sagen, an die Reichsstädte. Die haben ihm Geld dafür bezahlt und dafür dürfen sie die Juden berauben. Also ein Geschäft.
Toll.
Also sein Vorgänger Ludwig IV., der Bayer, hat die Juden übrigens beschützt. Ja.
Ist mir wahrscheinlich dann doch nicht bekommen.
Ja, der hat dann auch Ärger mit dem Papst gehabt.
Das meinte ich. Also es ist schon verrückt. Wie ist denn das weitergegangen? Also wie hat sich dein Schicksal weiterentwickelt?
Ja, es gelang ihm dann schließlich von der Fremdenlegion überzuwechseln in die Division Leclerc. Mhm. Also die gehört praktisch zu den großen französischen Kräften, die auch General de Gaulle mobilisiert hat, die dann in Zusammenwirken mit den Alliierten in der Normandie landeten und dann Frankreich zurückeroberten. Ja, zum Teil haben die auch amerikanische Uniformen und Ausrüstung bekommen. Und die wurden auch an die vorderste Front geschickt. Also das waren schon sehr brutale Kämpfe, um eben Frankreich von der Wehrmacht zu befreien.
Mhm, verstehe. Das war ja aber letztendlich als Deutscher in der entsprechenden französischen Armee, kann das ja auch nicht ganz leicht gewesen sein.
Er beschreibt doch immer wieder Konfliktsituationen, wo er als Bosch, als deutsches Schwein sozusagen angefeindet wird. Ich meine, es wurden ja schon im Ersten Weltkrieg massive Zerstörungen angerichtet. Also die Front war ja weitgehend mitten in Frankreich. Mhm. Also auch Reims wurde ganz übel mitgenommen. Und auch im Zweiten Weltkrieg ist durch Bombardements sehr viel kaputt gemacht worden. Ja. Und das hat natürlich antideutsche Gefühle geweckt. Das ist ja ganz verständlich.
Mhm. Und wie ist denn seine Rolle gewesen? Wie war denn seine praktische Rolle?
Er hat sich allmählich so hochgedient, sozusagen vom normalen Schützen halt bis zu einer leitenden Stellung dann. Ja. Aber er war jetzt kein hoher Offizier.
Nee, das meine ich jetzt gar nicht so sehr, sondern ich meine, es ist eine Sache, ob man in eine Armee eintritt und dort meinetwegen, wie mein Vater dann Sanitäter war oder sowas, und dort auch Sanitäter ist, oder ob man ins Kämpfen kommt.
Das war wirklich in Kampfsituationen, in gefährlichen Situationen auch, nicht?
Ja. Und das, vielleicht sind Sie so nett und können uns da noch mal ein bisschen was schildern. Wie ist er damit umgegangen? Wie wirkte das auf ihn, auf seine Landsleute zu schießen?
Ich glaube, der hat aus einer Position der Stärke heraus gesagt, ich will nicht Opfer sein, ich will helfen, diesen Hitler fertig zu machen. Das war eigentlich seine Motivation. Der hat schon aus den ersten Hafterfahrungen in Deutschland sich gesagt, ich muss dagegen kämpfen. Mhm. Das hat er aus voller Überzeugung getan. Er hatte kein Mitleid, denke ich jetzt, mit seinen Landsleuten, ja, sondern das ging wirklich gegen Hitler.
Mhm. Verstehe. Und ich meine, so ein festes Ziel dann zu haben und ein klares Feindbild sozusagen, das ist sicherlich hilfreich. Was gibt es noch an Besonderheiten, die man vielleicht erwähnen sollte? Weil Sie sagen, er schreibt wirklich gut. Und so ein, zwei Szenen können Sie vielleicht uns nochmal wiedergeben?
Er wechselt immer ganz gut zwischen der großen Weltgeschichte oder europäischen Geschichte und dann so kleinen Details. Und es sind auch immer schöne Rückblenden an die Zeit vor 1933. Nicht? Also so durchgehende Antithese zwischen der großbürgerlichen Idylle, in der er groß geworden ist, und ja, dem nationalsozialistischen Regime, nicht? Und dem Elend, dem er jetzt auch als Soldat quasi im Schützengraben und an der Front ausgesetzt ist. Also das ist auch eben gut erzählt, weil er immer wieder so antithetisch wechselt zwischen verschiedenen Situationen, fast zu einem Kamerablick eigentlich. Eigentlich eine sehr, sehr moderne Erzählweise, auch wie einen modernen Roman.
Wie ist denn sein Verhältnis zu den Franzosen geworden? Er war ja nun ursprünglich mal richtiger Deutscher. Ja?
Und er ist ein richtiger Franzose geworden am Ende. Also das haben ja seine Enkel erzählt. Er wollte ja nicht mehr in Deutschland wohnen, sondern blieb in Paris und hielt hielt Südfrankreich also für den Hort der Zivilisation in Europa.
Guck an. Wie weit ging denn das?
Ja, Frankreich verkörperte für ihn wohl die Zivilisation und Deutschland die Barbarei. Ich glaube, auf diese Extrempunkte kann man es bringen. Er war einfach maßlos enttäuscht von Deutschland, dem Land Schillers und Goethes, das er als Schüler kennengelernt hat, das sich dann völlig barbarisch entwickelte, leider.
Mhm. Nun gab es ja in Frankreich durchaus nicht nur die völligen Gegner, sondern es gab ja auch
Kollaboration.
Genau, ja. Die gab es. Und es gab da auch dieses Deportieren von Juden, die ganz klar offensichtlich auch in den Tod gebracht
wurden. Das war ja vor allem also im Vichy-Frankreich, ja, genau. Unter Marschall Pétain. Und am Ende des Krieges wurde ja auch dieses Vichy-Frankreich von der Wehrmacht besetzt. Unter Pétain wurden teilweise schon Juden deportiert, aber ist das dann ganz besetzt, so ganz massiv. Aber er war ja auf der richtigen Seite. Er war auf der Seite von Charles de Gaulle.
Ja.
Nicht der von zunächst von London aus in Rundfunkansprachen zum Durchhalten aufrief und dann eben an der nicht immer zum Wohlwollen von Churchill und der Amerikaner eine ganz massive Rolle spielte. Und auf dieser Seite war eben auch Willy Bernheim, nicht? Also auf der Seite der patriotischen Franzosen, der Franzosen der Resistance, nicht? Auf die sich ja heute noch die Republik beruft. Also die Leute, die Vichy, das ist ja vor allem Le Pen, nicht? Also das ist bis heute sichtbar, nicht? Also die Leute, die eben in Richtung Vichy neigen, das sind also familiäre Traditionen, die sind heute im Lager von Le Pen, ja?
Und
die Kolisten und halt heißen sie anders. Das sind die heutigen Republikaner oder auch das, was Macron verkörpert. Das sind die praktisch sich auf de Gaulle berufen letztlich. Mhm. Ja.
Es ist ja erstaunlich. In den Ländern Zentraleuropas findet man ja diese Gruppen überall.
Genau.
Ja, ich meine, wenn ich überlege, gerade jetzt in Niederlanden ist ja auch wird gerade wieder aufgearbeitet, ja, was da los ist. Und
also sagt mir mal ein Niederländer, also dass Leute wie Anne Frank ausgeliefert wurden, das waren die Niederländer, ja. Also da gab's, das sehen auch viele, dass es da ganz starke Kollaboration gab.
Warum ist das nicht ausrottbar? Also ich meine, werden die Menschen nicht mehr schlau oder? Ist das eigene Gewinnstreben, wenn Sie meinen, Sie könnten was damit gewinnen, so stark?
Ja gut, ich meine, historisch kann man das schon erklären, warum es Pétain gab oder auch die Kollaborateure in den Niederlanden und anderswo. Horthy in Ungarn, können Sie alles Mögliche finden, oder Ante Pavelic in Kroatien. Das war letztlich eine Bewegung des Antibolschewismus, die glaubte, mit Hitler, zum Teil auch mit der katholischen Kirche, errichten wir jetzt ein Bollwerk gegen den vordringenden Kommunismus. Ja? Und die merken nicht, dass Hitler sie irgendwann in die Tasche steckte. Also man kann das eigentlich schon erklären. Nicht? Und diese zwei Lager haben sie bis heute in Österreich, nicht? Wenn sie die FPÖ schauen, die gegründet mal als Nachfolgeorganisation für ehemalige NSDAP-Parteimitglieder, während die Sozialisten und die Volkspartei immer gegen die Nazis in Österreich viel stärker sind. Ja,
ja, es ist, man könnte fast dran verzweifeln letztendlich. Ich habe neulich eine Sendung gemacht, da ging es um ein Buch über die deutschen Christen. Da habe ich ja auch innerlich die Pest gekriegt.
Also gab es den Reichsbischof Müller, der da eben auch diese Radioansprachen hielt, genau. Genau. Und die katholische Kirche insgesamt war da weniger anfällig für das Ganze, weil sie natürlich ultramontan und romhörig war. Ja,
ja, das ist
also von Haus aus nicht gewesen, so nationalistisch eingestellt.
Ja. Aber insofern wundert es mich überhaupt nicht. Also mich wundert eigentlich gar nichts mehr.
Heute 30% AfD, nicht? Also Deutschland war lange verschont, aber jetzt erreichen wir auch diese, in Anführungszeichen, europäische Normalität, die wir mit der Le Pen-Bewegung in Frankreich ja schon länger haben, oder? Ja.
Ja, man möchte auswandern, aber ich weiß gar nicht, wohin. Die sind alle schon da.
Nee, wir bleiben hier, zumindest in Deutschland, und wir lesen dieses Buch. Und das sollen wir vor allem, das ist mir eine wichtige Botschaft, das muss Schullektüre werden.
Richtig, und genau
das muss in Mittel- und Oberstufe Schullektüre werden. Natürlich ist mir auch klar, dass das jetzt so, wie es da ist, also manchen 16-Jährigen überfordert, aber da müssen halt die Lehrer Konzepte entwickeln. Vielleicht machen wir das auch in der Uni, dass wir da so eine Art Stundenblätter oder digitale Hilfsmittel entwickeln. Vielleicht, ich habe auch schon die Idee, dass wir eine Graphic Novel machen. Ja, also um damit praktisch etwa Berufsschüler zu erreichen, auch Leute, die nicht so gut Deutsch können, auch die mit Migrationshintergrund müssen wir heutzutage auch erreichen. Also wir müssen diese authentische Geschichte zum Ausgang nehmen, um damit pädagogisch, didaktisch zu arbeiten.
Also letztendlich ist das genau das, was ich also auch mit meinen Bemerkungen andeuten wollte. Es ist nicht einfach ein Buch, das spannend zu lesen ist und das vielleicht auch den Menschen, die verwandt sind mit ihm oder die gleiche Historie teilen, interessiert, sondern dass es etwas ist, was junge Leute, das hatte ich auch vorhin schon erwähnt, wissen müssen und wissen sollen. Und ja, wie kriegt man das denn hin? Sie haben gesagt, gut, Graphic Novel ist nicht verkehrt, das ist relativ in.
Meine Vision ist ja, das schickt man dem Spielberg und der macht sowas wie Schindlers Liste draus. Also das ist ja eine Story, die sich zum Verfilmen eignet. Das ist ja teilweise wie ein Drehbuch auch, nicht? Also diese Schlussszene denken nicht, das stelle ich mir schon vor, der lässt da wirklich da die Trikolore über die Champs-Élysées fliegen, nicht?
Ja gut, aber ich meine davon, man kann solche Ideen haben und die initiieren alles Weitere, sicherlich.
Wir arbeiten dran.
Aber es muss mehr sein. Also ich biete an, dass das Radio arbeitet, wo immer es kann, mit. Also was immer Ihnen dazu einfällt.
Ich hoffe, das hören ein paar Regisseure jetzt.
Ja. Ich finde das, extrem wichtig, weil ich kann für mich an der Stelle eigentlich nur sagen, ja, wünsche ich Ihnen an der Stelle wirklich ganz, ganz viel gutes Händchen und dass Sie die richtigen Menschen kennenlernen. Und vielleicht macht der Verlag da auch noch ein bisschen mehr. Und was immer man dazu tun kann, und ich appelliere da auch an die Menschen, die uns draußen hören, guckt euch das Buch an, lest es und nehmt das mit, was dort steht, als die gegebene Wahrheit in einer Situation. Und vor allen Dingen finde ich, ist es wichtig, dass wir uns immer klar werden, dass es morgen oder wenn nicht morgen, dann übermorgen genau wieder so sein könnte, wie es dort gewesen ist. Weil Menschen halt so sind und da auf solche Dinge reinfallen und solche Dinge machen. Habgier, haben wir schon gesprochen. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die völlig selbstverständlich Wege suchen, um da rauszukommen, das zu überleben und auch weiterzugeben an ihre Nachkommen, dass man anders leben sollte. Das, finde ich, macht das Buch deutlich. Und das ist auch, denke ich mal, eine ihrer Leistungen, dass sie das durchgesetzt haben, dass sie gesehen haben, da liegt eine Schatzkiste am Rand meines Weges, die nehme ich mir. Und sie haben viel Arbeit da reingestellt. Steckt garantiert viel Arbeit und viel Überzeugungskraft und. Und deswegen, finde ich, ist dieses Buch hier bei uns auf jeden Fall richtig und auch in der Schule richtig. Aber ich wünsche Ihnen da ganz viel, viel Glück und viel Erfolg dabei.
Ja, ja, ich wollte nur noch mal ein bisschen Werbung für das Buch abschließend machen. Also das ist auf einer Ebene mit dem Tagebuch der Anne Frank, würde ich sagen. Ja? Oder mit Klemperers Tagebüchern, ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten.
Ja.
Und eben nicht Anne Frank aus Frankfurt oder in Amsterdam war oder der Klemperer in Dresden, sondern das ist jetzt Willy Bernheim aus Augsburg in Bayern. Also ein authentischer Fall, ein abenteuerliches Leben. Das lohnt sich als Lektüre für junge, aber auch für ältere Menschen. Bestens literarisch geschrieben, also historisch richtig und literarisch gut. Also wenn Sie was für Weihnachten suchen, jetzt schon zugreifen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In der heutigen Sendung war Klaus Wolf mein Gast. Wir sprachen in unserer 218. Folge über das von ihm herausgegebene Buch »Was tue ich eigentlich in Meknes? Ein Augsburger Jude als französischer Soldat im Zweiten Weltkrieg«. Unser Motto ist »Hören heißt dabei sein«. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute so viel über meinen Gast, das Buch, das Erscheinen des Buchs, seine gesellschaftliche Relevanz für uns heute und vieles mehr erfahren haben. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich Ihnen sehr herzlichen Dank, Herr Wolf, sowohl für das Herausbringen des Buches, für Ihre ganze Arbeit, die Sie hineingesteckt haben, und für die Mitwirkung in unserer Sendung. Danke sehr.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.